Bevor wir miteinander beten, möchte ich Ihnen gerne ein Adventsgedicht von Arno Pötzsch lesen aus seinem Gedichtband »Sagt, dass die Liebe allen Jammer heilt«. Im Ring des Jahrs ist nun Advent, der Ruf hat uns getroffen. Am grünen Kranz ein Lichtlein brennt, ein Licht und heißt uns hoffen. Wir Menschen, die im Dunkeln stehen, wir dürfen in dem Lichte sehen, schier alle Himmel offen. Advent wird nicht durch Menschenmacht. Wir können Gott nicht zwingen. Er aber hat bei sich bedacht, der Welt das Licht zu bringen. Er wollt im Licht durch alle Not, durch Erdenleid und Schuld und Tod aus lauter Liebe dringen. Das war ein seliger Advent, als Gott in Christ gekommen und, wo wir darüber darben Gott getrennt, die Wohnung sich genommen. Nun ist der Welt verlorener Sohn, das Menschenkind, frei aller Frohn, daheim mit allen Frommen. Wir haben's tausendmal gehört und alle Jahre wieder, doch Tag und Jahr gar oft verstört, viel Lasten beugen nieder. Ach, dass mein Herz es neu erkennt. Wir werden wahrlich im Advent Gottes Söhne, Freund und Brüder. Herr Jesus Christus, und wir sind heute Abend zusammen und wollen dir gerne ganz, ganz herzlich danken, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir nie wieder vor der Zeit sein müssen, als du in diese Welt kamst. Dass diese Zeit unwiderruflich die alte ist und mit deinem Kommen eine neue angebrochen ist. Du hast in der Finsternis dieser Welt dein Licht aufgerichtet. Und wir danken dir, du hast in der Finsternis dieser Welt dein Licht aufgerichtet. Und wir danken dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist und dass du das Licht unseres Lebens geworden bist. Wir preisen dich darüber. Damit hast du dich in die Mitte unseres Lebens gestellt. Damit hast du uns Hoffnung gegeben. Damit hast du uns Ewigkeit geschenkt. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Gut, dass du uns siehst. Dass du weißt, was uns rein äußerlich in diesen Tagen und dieser Zeit bewegt. Und dass du es bist, der mit deiner Liebe und deiner Treue über unserem Leben wacht. Und dass du uns auch an diesem Abend durch Lied, durch Gebet, durch Musik, durch dein Wort begegnen kannst, uns in Kopf und Herz berühren kannst, ankommen kannst bei uns. Und wir bitten dich füreinander und für uns persönlich, dass das geschieht. Du bist der Herr der großen Zeit und auch unserer kleinen persönlichen Zeit. Und wir ehren dich darüber, dass du alles weißt und dass du über der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft stehst als unser Herr und Gott. Und du bist der, der gekommen ist und du bist der, der wiederkommen wird. Und der uns begleitet durch die Zeiten auf dich zu. Wir ehren dich in unserer Mitte. Wir beten dich an. Und wir sind über die Maßen froh, dass wir im Advent in deinem Kommen leben dürfen. Amen. Peter Hane erklärt in seinem Weihnachtsbuch die Entstehung eines ganz bekannten Adventschorals auf folgende Weise. Bruder Laurentius, Mönch in einem Kloster an der Mosel bei Trier, hat eine große Leidenschaft, die Musik. Wenn er in der Klosterkirche spielte, dann flossen die Melodien wie Ströme ineinander. Was er selbst komponierte und improvisierte, war von den Werken der alten Meister nicht mehr genau zu unterscheiden. An einem Weihnachtsmorgen im Jahr 1587 ging der junge Mönch schon früh an die Pforte. Viele wurden zur Messe erwartet, sodass Bruder Laurentius bei Begrüßung und Wegweisung am Klostereingang Dienst tun sollte. Auf dem Weg durch den Klostergarten, es hatte in dieser Nacht frisch geschneit, machte er eine ungewöhnliche Entdeckung. Er hielt den Atem an. Im Schutz der Brunnenmauer zwischen all den starren Zweigen stand eine Rose unverblüht und nicht erfroren. Selbst der grüne Zweig hatte Eis und Schnee widerstanden. Seltsam, dachte der Mönch bei sich, eine blühende Rose mitten im Winter. Er schnitt sie ab, nahm sie mit in die Kapelle, legte sie auf den Altar. Gerade hatte die Messe begonnen, als Laurentius auf der Orgelbank Platz nahm und zum Altar auf die frisch blühende Rose schaute, hörte er die Stimme des Priesters, der in der weihnachtlichen Lesung vortrug: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Zufall? Für Bruder Laurentius war dieser Zufall höchstens das Pseudonym Gottes. Es war ein Weihnachtswunder, diese Rose und dieses Wort. Und als die Christmette zu Ende war, blieb der Mönch an der Orgel sitzen, ließ die Jungen nochmals kräftig die Bälge treten und begann zu spielen. Ein bekanntes Volkslied mischte sich mit eigener Komposition. Zu den Tönen kamen die Worte, eins nach dem anderen, Zeile für Zeile, fügten sich einander, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. In seltener Harmonie brachte Laurentius sein morgendliches Rosenerlebnis und die uralten Prophetenworte zusammen. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht, alleine Marie, die reine Magd, aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Das katholisch-triererisches Christliedlein sollte bereits wenig später zu den bekanntesten Weihnachtsliedern der Welt gehören. Der neue Zweig aus dem Stamm Isais, des Vaters Davids, das ist Jesus. Und das Kind aus der Königsstadt Bethlehem ist der neue Trieb am Stammbaum der alten Familie David. So wie der Frost die Rose von Trier schonte und der Zweig mitten im kalten Winter noch blühen konnte, so hat es schon Jesaja 700 Jahre vor Christi Geburt ins Bild gesetzt. Die weltpolitische Lage brachte damals für das Davidreich Untergang, Vertreibung, Gefangenschaft. Der Prophet aber tröstete sein Volk mit der Verheißung Gottes: Der abgeholzte Baumstumpf wird einen neuen Zweig des Königshauses hervorbringen. Der wird die Geschichte bestimmen. 700 Jahrhunderte später erfüllen sich die Prophetien des Alten Testaments bis ins letzte Detail. Zufall? Das Kind Jesus, der Messias Christus und Sohn Gottes, wird in Bethlehem geboren, in der Stadt Davids. Den Nazarener wird man ihn einst nennen, denn aufwachsen wird er in Nazareth, in Galiläa. Der Name Nazareth wird abgeleitet von dem hebräischen Wort neuer Zweig. Es beginnt eine neue Zeit, eine Epoche von Hoffnung und Zuversicht, ganz wie es Jesaja schaute. Denn sein Bild konnte jeder im ländlichen Israel sofort entschlüsseln. Der Baumstumpf mit dem fruchttragenden Spross ist das Symbol für neues Leben, ein Leben, das dem Tod keinen Raum mehr gibt. Der weite Blick geht von der Krippe zum Kreuz, von Golgatha zum leeren Grab. Christus lebt. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, bezeugt Jesus selbst auf der allerletzten Seite der Bibel. Das Kind in der Krippe ist der Erlöser der Welt. Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass das Such dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. So bekannt Teil 2, so unbekannt Teil 1. Teil 2 hat es natürlich in die Adventszeit geschafft. Und natürlich singen wir nachher den Choral miteinander, macht hoch die Tür, selbstverständlich. Aber bevor Teil 2 kommt, kommt ja erst einmal Teil 1. Und wenn wir den Psalm ernst nehmen, dann haben wir hinter diesem Psalm ja einen davidischen Hintergrund. Das heißt, wir haben hier den Mann vor uns, der wie kein anderer sich um das Gotteshaus, um die Tore gekümmert hat. Dass es eben nicht nur diese Tore gibt, die irgendwie mit der Stiftshütte zu tun haben, sondern dass endlich dann unter seinem Sohn und Nachfolger das Haus eingerichtet wurde, was ganz faszinierende Tore, Tempeltore gehabt hat. Aber es waren ja keine normalen Tore, sondern die Tore, die hier beschrieben werden, diese Türen der Welt, das sind offensichtlich ja nicht nur die äußeren Tempeltoren, sondern das Wort wird ganz unterschiedlich in den Übersetzungen weitergegeben. Es sind, wie es zum Beispiel Buber sagt, es sind die Pforten der Weltzeit oder es sind die Tore in den Eingang der Ewigkeit. Also es sind übertragen nochmal ganz andere Tore als nur Türen hier auf irgendeiner Weise in irgendeinem Tempelgebäude. Aber wie gesagt, bevor Teil 2 kommt, kommt ja erst einmal Teil 1. Und in Teil 1 steht natürlich am Anfang diese ganz, ganz wichtige Frage, wer darf überhaupt da rein? Wer darf denn auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf denn stehen an seiner heiligen Stätte? Oder um es mit den Türen zu sagen, wer hat denn eine Zugangsberechtigung? Wer hat denn eine Zulassung? Wer darf denn da überhaupt rein? Und der Psalm nimmt uns ja sehr deutlich mit hinein und gibt eine Definition. Er bringt uns die Gründe, wann man rein darf. Es wird klar beschrieben, wer eine Zugangsberechtigung hat. In den Versen 4 wird es deutlich gesagt, wer unschuldige Hände hat, wer reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und keine falschen Eide schwört, also dessen Leben umfassend mit Hände und Herz und mit Wahrheit durch und durch klar ist, der darf rein. Und damit ist das für uns natürlich gegessen. Damit ist die Sache erst einmal klar. Und da spreche ich keine Beleidigung an diesem Abend aus, wenn ich sage, dann bleiben für uns alle diese Tore zu. Wenn das die Definition ist, um in die Nähe Gottes zu treten, wenn das die Eingangsberechtigung ist, unschuldige Hände, reines Herz, nicht bedacht auf Lug und Trug, keine falsche Eide schwörend, vollkommen in der Wahrheit stehend, dann sind wir mit Händen und Herz und mit Mund komplett raus. Wir stehen vor der Tür. Wir kommen da gar nicht rein. Und das ist der erste Teil. Und weil wir diesen Teil natürlich nicht so gerne lieben, kommt er ein bisschen seltener vor. Nachher dann gehen die Tore ja auf und die Türen sind da, aber erst einmal sind die Tore zu und ich komme nicht rein. Die verschlossenen Tore sind ja gleichzeitig die Botschaft des Advent. So ernst und so klar und so deutlich die Bibel das zum Ausdruck bringt, dass die Tore zu sind, so wunderbar ist ja dann die Weihnachtsnachricht, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Da gehen also Tore wieder auf. Aber diese Tore gehen wieder auf, nicht weil ich dann doch mich halbwegs anständig benommen habe, weil ich mich doch zusammengerissen habe, weil ich doch eben jetzt unschuldige Hände und ein reines Herz habe und mein Mund die Wahrheit spricht, sondern diese Tore, die gehen aus einem ganz anderen Grund auf. Wir wissen es, dass diese Tore sich öffnen und dass die Tore zum lebendigen Gott aufgehen, das hat mit einer einzigen Person zu tun. mit der Person, die im Neuen Testament dann von sich sagen kann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch mich. Er ist diese offene Tür, von der es in Johannes 10 dann so deutlich heißt. Durch Jesus Christus haben wir eine offene Tür. Das ist und bleibt die zentrale Botschaft. Anders komme ich nicht zu Gott. Zu Gott komme ich ausschließlich durch einen einzigen Weg und er hat einen einzigen Namen, Jesus. Jesus ist der einzige Schlüssel, der die Tür aufschließt zu Gott, unserem Vater. Und jetzt, wo die Tore auf sind, jetzt gehen die Leute da rein. Der 118. Psalm steht vor uns, wo die Türen weit aufgehen. Jesaja 26 wird es beschrieben, wo die Glaubenden hinzugehen dürfen. Nicht, weil sie von sich aus so nett und freundlich wären, sondern weil der lebendige Gott ihnen tatsächlich unschuldige Hände gibt, ein reines Herz schenkt, einen Mund mit Wahrheit gibt. Der lebendige Gott hat gehandelt. Das ist das eine, das Wichtige, das Erste, was man nicht überspringen darf, was dieser Psalm ja an den Anfang setzt, dass die Tore zu Gott in Jesus geöffnet werden. Und dann haben wir es ja in eurem Lied gehört. Natürlich ist jetzt der zweite Gedankengang der, dass ich mein Herz öffne, dass ich für ihn mich öffne. Und wir singen sie eigentümlicherweise ja nicht nur in einem missionarischen Kontext und sagen, wäre wunderbar, wenn Menschen in der Advents- und Weihnachtszeit einen Zugang finden zur offenen Tür, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, sondern wir singen es ja auch in der normalen Bibelstunde, wo ganz, ganz viele, wahrscheinlich die weitaus meisten in diesem Raum, mit mir diesen Jesus in ihrem Herzen haben. Und trotzdem ist diese Botschaft ja nicht überflüssig oder nebensächlich, sondern sie bleibt diese entscheidende Adventsbotschaft, öffnet ihm diese Herzenstür, die ihr prinzipiell für ihn aufgetan habt und die wird jetzt wieder ganz neu für ihn geöffnet. Wir kennen diesen wunderschönen Adventstext, der eigentlich gar nicht in einem adventlichen Kontext steht, aber wir haben ihn dann durch die Jahrtausende zu einem Adventstext gemacht. Dass damals in 1. Mose 24, Vers 31 es bei Laban zum Knecht Abrahams heißt, warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn? Komm doch rein. Oder umgekehrt in der Bildsprache dann, lass doch deine Herzenstür aufgehen, dass lebendige Gott hereinkommen kann. So wie Abraham in 1. Mose 18 die drei Männer bittet, wenn ich Gnade gefunden habe vor euren Augen, dann kommt herein. Es geht dann bis zum letzten Buch der Bibel, bis zur Offenbarung 3, Vers 20, wo es dann doch heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ja, natürlich missionarischer Kontext, aber Offenbarung 3 ist ja gar keine Evangelisationsveranstaltung. So Offenbarung 3 spricht die Gemeinde an. Und die Gemeinde wird aufgefordert und eingeladen, dass Jesus vor der Tür steht und um Eingang bittet bei den Seinen. Und dann stehen wir natürlich in der Adventszeit da und sagen, Herr Jesus, nichts wie rein mit dir. Ich öffne für dich die Tür meines Lebens. Ich möchte, dass du in meinem Leben Einlass bekommst. Und das ist die wunderschöne Adventsaufgabe. Die bleibt. Das ist eigentlich das Thema des Advent. Mit dem Herrn Jesus, der in unser Leben schon eingezogen ist, neu, intensiv wieder ins Gespräch zu kommen und ihn zu bitten, mach dich in meinem Leben breit. Bleib nicht das Randthema, sei nicht außen vor, komm in mein Herz hinein. Meine Herzenstür ist auf für dich. Und wie er dann einzieht, wie er sich dann in unserem Leben erkenntlich zeigt, welche Spuren er in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit hinterlässt, das ist so individuell, wie wir sind und wie Gott sich da mit uns verbindet. Aber das ist das große Thema im Advent. Herr Jesus, zieh neu wieder in mein Leben ein. Komm in meine Mitte, komm in meine Person hinein. So vieles, das wissen wir miteinander, da müssen wir gar nicht lang drum herum gehen. So vieles wird ganz, 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 ganz schnell verblassen und verrauchen. Auch diese schönen Tage und Wochen der Festzeit. Und es ist gut, dass wir sie haben, gar nicht klein und schlecht reden. Aber sie kriegen dann nur ihr Gewicht und dann ihre Bedeutung, wenn dieser Jesus tatsächlich wieder sich in besonderer Weise mit mir und meiner Lebenswirklichkeit verbinden darf. in meinen Alltag, mein Leben, meine Mandate hineingeht. Herr Jesus, die Tür meines Herzens ist offen, komm du herein. Aber neben dieser Zugangsberechtigung durch Jesus Christus, neben der Einladung, mein Herz, ganz individuell, mein Herz ist offen für dich, Herr Jesus, merken wir natürlich, dass der 24. Psalm ja eben noch in einer ganz anderen Dimension spricht. Wenn wir diese Tore jetzt sehen und wenn es jetzt eben nicht nur die Tempeltore sind, sondern dahinter diese, nennen wir es einmal so, diese Pforten der Ewigkeit sind, dann ist ja der Gedankengang, der hier in diesem Psalm ausgesprochen wird, ein unwahrscheinlich schöner und starker Gedankengang. Es heißt ja hier, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Also sollen die Tore und Türen aufgehen, damit von der Ewigkeit her was in die Zeit hineinkommt. Wer soll denn reinkommen? Der König der Ehre soll hineinkommen. Nicht nur ganz persönlich in die Herzen, sondern er soll einziehen in diese Welt. Also die Pforten der Ewigkeit sind da und jetzt muss aus der Ewigkeit in die Zeit und in die Welt der lebendige Gott rein. Wer ist denn dieser König der Ehre? Es ist der Herr, er ist stark, er ist mächtig im Streit. Mach die Tore weit, die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist denn dieser König der Ehre? Es ist der Herr Sebaoth, er ist der König der Ehre. Das heißt, plötzlich steht über der Adventszeit dieser Glanz der Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus. Wenn diese Pforten der Ewigkeit einmal aufgehen und Jesus Christus in seiner Macht und Herrlichkeit Eintritt in diese Welt und Zeit. Das große Thema der Bibelstunde kommt am Mittwoch, wenn Offenbarung 19 ausgelegt wird. Mach doch die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass dieser König, dass dieser Herr Zebaoth einzieht. Das heißt, wenn uns das bewusst wird, dann merken wir, die Adventszeit ist nicht nur eine grundsätzliche Zeit der Freude, dass der Cherub nicht mehr dafür steht. Sie ist nicht nur die Zeit, wo wir ganz persönlich sagen, Herr Jesus, meine Herzenstür ist weit offen für dich, sondern die Adventszeit ist auch die Zeit des Ersehnens, der Ankunft, der Wiederkunft von Jesus Christus in Raum und Zeit. Er muss endlich in diese Welt hinein. Die Pforten der Ewigkeit müssen aufgehen, damit er, der Ewige, in Raum und Zeit hineinkommt. So hat die Adventszeit einen ganz eigenartigen, besonderen Geschmack. Sie trägt das Glück, dass der Cherub nicht mehr dafür steht. Sie trägt was ganz Individuelles, Intimes. Jesus ist in mein Leben eingezogen. Und sie hat diesen großen Rand der universalen Hoffnung. Die Pforten der Ewigkeit werden sich öffnen. Jesus kehrt in die Welt ein, er kommt zurück. Und wir, die wir das wissen, danken ihm dafür, dass der Cherub nicht mehr dafür steht. Bitten ihn von ganzem Herzen, dass er wieder neu in unserem Leben einzieht. Und erflehen, dass endlich die Tore der Welt weit werden und die Türen hochgehen, damit dieser König einzieht, dieser Herr. Und wir stehen schon wartend da, bis er endlich kommt. Ich möchte beten. Ach, wir danken dir für diese Zeit, in der wir durch Lieder, durch Texte, durch alle möglichen Mittel angesprochen werden auf dich, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass du das geschafft hast. Dass Menschen, die eigentlich unrein und unheilig sind, in ihren Herzen, mit ihren Händen, mit ihren Worten, dass Menschen einen Zugang bekommen zu dir. Du hast uns gerechtfertigt. Du hast uns geheiligt. Du hast den Weg für uns freigemacht. Wir danken dir für die offene Tür durch dich zu Gott, unserem Vater. Und wir bitten, dass füreinander, dass in diesen Tagen und Wochen das geschehen darf. Dass du unser Leben ausfüllst, dass du einziehst, dass du das Alltägliche dadurch besonders machst, dass du dabei bist. Du kennst alle Lebensbereiche von uns. Du kennst unser ganzes Lebenshaus, mit dem wir so Tag für Tag unterwegs sind. Bitte bestimme du in allen Räumen. Bitte sei du überall mit dabei. Wir wollen es dir neu sagen, zieh du in unser Herz ganz ein. Und wir hoffen und erflehen mit allen Jesusleuten aller Zeiten und auch denen, die gerade auf dieser Erde sind. Mach die Tore weit und die Türen der Welt hoch. Komm du zurück in deine Welt und schaff du dein Heil, das du dir vorgenommen hast. Wir erflehen deine Wiederkunft und ehren dich in unserer Mitte. Amen.